In den heißen Sommertagen, so wie gestern vielleicht, oder vielleicht wart ihr im Urlaub irgendwo und habt so richtig heiße Sommertage erlebt, in diesen heißen Sommertagen, da lieben viele von uns Säfte. Vielleicht frisch gepresst, eine Orange oder irgendwas anderes. Und ja, das tut dann einem so richtig gut, wenn es so richtig heiß ist, mal so einen frisch gepressten Saft trinken kann. Ich erinnere mich, 2010, da waren wir mit einer Gruppe aus unserer Gemeinde in Jerusalem. Wir haben so eine Israel-Rundreise gemacht und da sind wir durch Jerusalem gelaufen im Oktober. Und es war auch extrem heiß dort. Und an jeder Straßenecke gefühlt gab es so einen kleinen Stand, wo Granatäpfel, wo Orangen ausgepresst wurden, vor deinen Augen, Becher drunter gehalten. Und dann konntest du den kaufen und trinken. Und aus unserer Gruppe haben das ganz viele gemacht, weil es eben so heftig heiß war. Aber wisst ihr, was eine Orange und wir Menschen gemeinsam haben? Es kommt raus, was innen drin ist. Wenn du eine Orange nimmst und auspresst, also in so einer Saftpresse, dann kommt Orangensaft raus. Dann kommt kein Apfelsaft raus oder Birnensaft oder was auch immer. Aus der Orange kommt Orangensaft raus. Und auch aus uns Menschen kommt immer das heraus, was in uns drin ist. Das, was uns innerlich ausmacht, wird seinen Weg nach außen finden. Unser Inneres wird sichtbare Auswirkungen haben, früher oder später. Manchmal gelingt es uns, eine Zeit lang irgendwie eine Fassade aufrechtzuerhalten. Manchmal gelingt es uns, eine Zeit lang irgendwie ein Bild von uns anderen zu zeigen. Aber früher oder später kommt das heraus, was in uns drin ist. Es wird Auswirkungen haben. Und genau darum geht es heute auch in unserem Predigttext. Es geht um die Auswirkungen des Evangeliums. Wir lesen dazu heute aus Galater 6, 1 bis 10. Wir sind ja in einer Predigtreihe, die vorletzte Predigt jetzt zu dem Galaterbrief. Und wir haben schon ganz viel über das Evangelium gehört, was das Evangelium bedeutet, was es mit uns macht und so weiter. Und wenn wir vom Evangelium erfüllt sind, wenn der Heilige Geist in uns wirkt, dann wird das sichtbar sein. Dann wird das nach außen zu erkennen sein. Und Paulus gibt uns in dem Text, den wir jetzt gemeinsam bearbeiten, ein paar Bereiche, in denen diese Auswirkungen sichtbar werden sollen. Und dazu lesen wir die ersten 6 Verse aus unserem Predigttext, Galater 6, 1 bis 6. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten. Und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, während er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er nur im Blick auf sich selbst Ruhm haben und nicht im Blick auf den anderen. Denn jeder wird seine eigene Bürde tragen. Wer im Wort unterwiesen wird, gebe aber dem Unterweisenden an allen Gütern Anteil. Der erste Punkt von 2 in dieser Predigt lautet, hilf deinem Bruder. Das ist die Überschrift über diese 6 Verse, hilf deinem Bruder. In diesem ersten Abschnitt listet Paulus uns 3 Fälle auf, in denen wir einander Hilfe zukommen lassen sollen, wo wir uns unterstützen sollen, gegenseitig als Gläubige. Und alle 3 Fälle beziehen sich auf den Umgang mit einem Bruder in der Gemeinde. Erweitern wir das mit Geschwistern in der Gemeinde, also mit Menschen, mit denen wir gemeinsam in der Gemeinde unterwegs sind. Auf die bezieht sich das. Und das alles sind praktische Auswirkungen des Evangeliums. Paulus hat im ganzen Brief, das haben wir die letzten Wochen gesehen, lang und breit erklärt, was das Evangelium persönlich mit uns macht. Also wenn du an das Evangelium glaubst, was bringt dir das? Was macht dieser Glaube an das Evangelium mit dir? Das hat er lang und breit erklärt. Und beim letzten Mal haben wir auch gehört, da ging es um die Frucht des Geistes, dass der Heilige Geist direkt in uns lebt und eine gute Frucht in uns bewirken möchte. Also auch eine Auswirkung, etwas, was der Heilige Geist in uns bewirkt, und das ist eine Folge des Evangeliums. Ich glaube an das Evangelium, also erfüllt mich Jesus, er rettet mich und erfüllt mich in seinem Heiligen Geist, und dann kommt es zu einer Auswirkung. Und in diesem Kontext stehen diese Verse, die ich gerade gelesen habe. Und jetzt kommt Paulus eben zu diesen weiteren Auswirkungen dieser Frucht des Geistes beziehungsweise des Evangeliums in unserem Leben. Nun, wir sind als Christen nicht allein, sondern wir gehören in eine Gemeinschaft. Wir gehören in eine Gemeinde. So ist das biblische Konzept von Christsein. Nicht, dass du alleine irgendwo durch die Welt geisterst, sondern dass du mit anderen Christen zusammen in einer Gemeinde bist und lebst. Und in dieser Gemeinschaft, in dieser Gemeinde, soll sich das Evangelium auf unsere Beziehungen auswirken. Der erste Fall, ein Bruder fällt in Sünde. Das ist der erste Fall, den Paulus hier skizziert. Es heißt hier, es ist jemand von einem Fehltritt übereilt worden. Andere Übersetzungen, vielleicht steht es bei dir ein bisschen anders, da steht anstelle von Fehltritt Verfehlung, Übertretung oder auch Sünde. Es geht also um Geschwister in der Gemeinde, mit denen wir gemeinsam unterwegs sind, die gesündigt haben, die in Sünde gefallen sind. Aber ich glaube, dass es hier nicht in erster Linie darum geht, dass jemand ganz bewusst eine Sünde tut und in dieser Sünde leben möchte. Also ich entscheide mich dazu, etwas zu tun, von dem ich weiß, dass es nicht der Bibel entspricht und dann lebe ich diese Sünde aus. Es geht eher um ein in die Sünde fallen. Hier heißt es, sie sind übereilt worden von einer Sünde. Laut Wörterbuch kann man dieses Wort, das mit übereilt übersetzt ist, auch zu etwas hingerissen übersetzen. Da sind Geschwister, die eigentlich den Weg mit Gott gehen. Sie lesen in der Bibel, sie leben in der Gemeinde mit, sie setzen sich für Gott ein und doch fallen auch diese Geschwister in Sünde. Und ich erzähle euch nichts Neues, das ist unsere Realität im Leben. Jeder von uns, der mit Jesus lebt, der das umsetzen möchte, was wir in der Bibel finden, der fällt in Sünde. Da kann sich keiner von uns ausnehmen, auf jeden von uns trifft das zu. Und diese Geschwister, die in Sünde gefallen sind, die sollen, so heißt es hier, wieder zurechtgebracht werden. Zurechtgebracht. Was ist damit gemeint? In Matthäus 4, da gebraucht Matthäus das gleiche Wort, das griechische Wort, etwas anders. Da heißt es, und als Jesus von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze ausbesserten. Das gleiche Wort, das hier mit zurechtbringen übersetzt ist. Die Jünger sitzen da und bessern ihre Netze aus. Sie flicken die wieder zusammen. Die sind kaputt gegangen beim Gebrauch. Sie flicken sie wieder. Warum? Weil sie wieder einsatzfähig machen wollen. Sie wollen wieder damit fischen gehen. Sie brauchen diese Netze noch. Und deswegen versuchen sie, sie wieder brauchbar zu machen. Das Netz wird nicht weggeschmissen. Da ist ein Loch drin. Ups, brauche ich nicht mehr weg. Sondern da ist ein Loch drin. Also muss ich es ausbessern, damit ich es weiter gebrauchen kann. Andere Ausleger sagen auch, dass dieses Wort außerbiblisch, also zur damaligen Zeit in anderen Quellen in einem medizinischen Zusammenhang gebraucht wurde, das hier mit Zurechtbringen übersetzt ist. Und dort wird es benutzt, um zu beschreiben, wie Knochen, die gebrochen sind, wieder optimal ausgerichtet werden, damit sie gut heilen. Also wieder möglichst in den Urzustand zurückbringen. Das ist damit gemeint. Und das passt auch dazu, dass Paulus hier sagt, das sollen wir in Sanftmut tun. Nicht brutal, nicht grob, nicht von oben herab. Und Sanftmut, haben wir letzte Woche gesehen, ist ja auch Teil der Frucht des Geistes. Und in Sanftmut werden wir dazu aufgerufen, wenn wir einen Bruder oder eine Schwester sehen, die in Sünde fallen, dass wir sie wieder zurechtbringen. Dass wir sie wieder zurückbringen auf den Weg. Dass wir sie nicht runtermachen, nicht kaputt machen, nicht verurteilen, nicht verachten, sondern sie wieder aufrichten und wieder zurückbringen auf den Weg, damit sie wieder einsatzfähig werden, damit sie wieder brauchbar sind, damit sie optimale Heilung erfahren können. Das ist damit gemeint. Und gleichzeitig gibt Paulus auch noch die Warnung mit, dass man dabei, wenn du den Bruder aufrichtest oder die Schwester, dass du dabei auf dich selber achten sollst, während man dem Bruder hilft. In dieser Zeit sind wir wohl verstärkt Versuchungen ausgesetzt, vor denen wir uns schützen sollen. Das kann Stolz sein, Überheblichkeit. Da ist der Bruder gefallen und ich helfe ihm auf, ich richte ihn auf, ich bringe ihn wieder zurück, aber ich überhebe mich vielleicht über ihn und denke mir, so dumm kann ich nicht sein. Das würde mir nie passieren. Und ich überhebe mich über den anderen oder ich empfinde einen Stolz gegenüber der anderen Person. Und Paulus warnt davor. Er sagt, bringt sie in Sanftmut zurecht, aber passt auf, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Passt auf, dass ihr nicht selber in die Sünde tappt und selber fallt. Es geht also in diesem Fall, in diesem ersten Fall, um die Wiederherstellung eines Bruders oder einer Schwester. Und das wäre eine direkte Auswirkung des Evangeliums in unserem Leben, wenn wir unseren Geschwistern in Sanftmut helfen, wieder auf den Weg zurückzukommen. Dann hat das Evangelium in uns etwas bewirkt. Wenn wir uns nicht über den anderen stellen, sondern wenn wir wissen, Jesus hat uns gerettet, Jesus hat uns vom Boden hochgeholt. Und genauso mit dieser Sicht des Evangeliums gehe ich auf meinen Bruder, auf meine Schwester zu und helfe ihm oder ihr wieder zurückzukommen. Hilf deinem Bruder, hilf deiner Schwester. Der zweite Fall ist etwas anders gelagert. Es heißt hier, wir sollen einander die Lasten tragen, in Vers 2. Die Lasten sind hier gar nicht näher definiert, was damit gemeint ist. Aber in Matthäus 20, Vers 12, da gebraucht Matthäus das gleiche griechische Wort, um die Anstrengung und die Herausforderungen des Alltags zu beschreiben. Da erzählt Jesus ein Gleichnis, es geht um die Arbeiter im Weinberg, die schon morgens eingestellt sind und den ganzen Tag bei einem Weinbergsbesitzer arbeiten. Und über den Lauf des Tages werden immer mehr eingestellt und am Ende des Tages bekommen alle den gleichen Lohn. Die, die von morgens an geackert haben und die, die am Ende nur eine Stunde gearbeitet haben. Und die Ersten, die fühlen sich ungerecht behandelt und sie kommen zum Weinbergsbesitzer und sagen, diese Letzten haben eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last, hier ist das Wort, die Last des Tages und die Hitze getragen haben. Also es geht hier um diese Mühe, um die Herausforderungen des Lebens, um die Probleme des Alltags, die sogenannten Schicksalsschläge, all das, was wir mit uns herumschleppen, herumtragen müssen, was uns runterdrückt, was uns aus der Bahn wirft, was uns kaputt macht. Das ist die Last, die wir haben. Und diese Lasten, die können sich im Laufe des Lebens, je nach Situation, verändern. Sie können leichter werden, weil uns irgendeine Situation eine Last abnimmt. Sie können schwer werden, wie durch einen Unfall, wie wir letzte Woche in unserer Gemeinde gesehen haben, auf einmal das ganze Leben zerstört scheint. Und das sind Lasten, die wir schleppen müssen, die wir tragen müssen. Und Paulus fordert die Galater hier auf, sich füreinander zu interessieren, den Blick füreinander zu öffnen. Es geht nicht, wie ich erst schon sagte, dass wir ein Einzelkämpfer-Christentum leben. Du lebst irgendwo alleine als Christ, sondern wir sind für eine Gemeinschaft geschaffen. Gott möchte, dass wir das in einer Gemeinde ausleben. Wir brauchen einander, um am Ziel anzukommen. Um nicht von der Last zu Boden gedrückt zu werden, um nicht auf der Strecke zu bleiben. Und dann zeigt Paulus am Ende dieses Verses 2 noch die positive Folge davon aus. Wenn wir einander die Lasten tragen, dann sagt er, dann erfüllen wir damit das Gesetz des Christus. Das Gesetz des Christus. Häufig wird vom Gesetz Mose gesprochen. Und im Galaterbrief haben wir das auch immer wieder gesehen, was es mit diesem Gesetz auf sich hat. Aber was ist das Gesetz des Christus? Nun, Jesus selbst sagt es in Johannes 13, Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Einander zu lieben, ist das Gebot, ist das Gesetz Christi. Und Paulus verknüpft das hier mit dem Lastentragen. Also trägst du die Lasten des anderen, dann erfüllst du das Gesetz Christi. Paulus bringt das hier zusammen. Er sagt, das ist eins. Und man kann sagen, dass die Liebe zum Bruder, also wir sollen ja unseren Bruder, unsere Schwester lieben. Und diese Liebe, das ist ja etwas Abstraktes. Liebe kann ich ja nicht anfassen. Ich weiß ja nicht, was Liebe ist. Ich kann darüber reden und so. Aber was ist es denn? Nun, die Liebe bekommt eine Form. Die Liebe bekommt eine Gestalt. In diesem Fall, in dem Moment, wenn ich die Lasten des anderen trage. Sie wird damit sichtbar. Und damit erfülle ich das Gesetz Christi. In den weiteren Versen, jetzt 3 bis 5, da geht Paulus darauf ein, wie diese Versuchungen, die am Anfang in Vers 1 schon genannt wurden, aussehen könnten. Manche Christen können beim Helfen überheblich werden. Das, was ich eben schon skizziert habe. Sie meinen, etwas zu sein, während sie doch nicht sind, steht in Vers 3. Wer sich über seinen Bruder erhebt, während er ihm in einer Notlage hilft, der betrügt sich selbst. Das ist das, was Paulus hier sagt. Früher oder später wirst du doch selber Hilfe brauchen. Früher oder später bist du selber am Boden. Und jemand muss dir helfen, deine Last zu tragen. Jemand muss dir vielleicht aus deiner Sünde heraushelfen. Aber du bist auf der gleichen Stufe wie der andere. Du betrügst dich selber, wenn du dich über deinen Bruder, über deine Schwester erhebst, während du ihm oder ihr hilfst. Und dann ruft Paulus in 4 und 5 dazu auf, dass wir unser eigenes Werk, also unser eigenes Leben, das, was wir tun, was wir ausleben, prüfen sollen. Wir sollen uns um uns kümmern. Und Paulus meint es hier gar nicht egoistisch, ne? Denk nur an dich, kümmere dich um dich selber. Also nicht Egoismus ist hier gemeint, im Gegenteil, wir sollen nicht unseren Ruhm vor den anderen suchen. Wir sollen nicht um unsere Anerkennung durch die anderen haben wollen. Die neue evangelistische Übersetzung, die übersetzt diese zwei Verse hier wie folgt. Doch jeder, der sein eigenes Tun prüft, mag stolz darauf sein, gibt aber nicht damit an. Denn jeder hat genug mit seinem eigenen Verhalten zu tun. Hilf deinem Bruder, der unter der Last zusammenzubrechen droht, aber suche nicht die Anerkennung dafür. Versuche nicht, durch deine Hilfe bei den anderen besser dazustehen. Und auch das ist wieder eine Auswirkung der Frucht des Geistes aus Kapitel 5. Liebe und Güte werden hier ganz besonders deutlich, wenn wir so handeln. Wenn wir unseren Bruder oder unsere Schwester aufrichten, wieder zurückbringen, helfen, die Lasten zu tragen, dann zeigen wir damit Liebe und Güte einander. Hilf deinem Bruder, hilf deiner Schwester. Und der dritte Fall, den er hier nennt, das ist der letzte Teil dieser Bruderbeziehung, die Paulus hier deutlich macht, lautet wie folgt, ich lese den Vers nochmal, Vers 6. Wer im Wort unterwiesen wird, gebe aber dem Unterweisenden an allen Gütern Anteil. Paulus zeigt hier neben vielen anderen Stellen im Neuen Testament auf, dass wir diejenigen versorgen sollen, die uns in der Gemeinde das Evangelium und die Bibel lehren. Das ist ein zutiefst biblisches Prinzip, vom Alten Testament angefangen bis ins Neue Testament, dass diejenigen, die geistlich leiten und vorangehen, von den anderen versorgt werden sollen. Das sehen wir bei den Leviten im Alten Testament und den Priestern und an vielen Stellen von Paulus. Wenn wir also Brüder in unserer Gemeinde freistellen von ihrem Job, von ihrem alltäglichen Job, damit sie in der Gemeinde lehren können, dann deckt sich das mit diesen Auswirkungen des Evangeliums, die Paulus hier sagt, die Paulus hier aufzeigt. Und wir sollen gerne und großzügig geben, damit diese Brüder ihren Dienst gut ausüben können und ihren Lebensunterhalt dadurch bestreiten können. In gewisser Weise ist also auch diese finanzielle Unterstützung, wenn ich dem Lehrenden, demjenigen, der die Gemeinde anleitet und hier geistlich voranbringen möchte, wenn ich ihm eine finanzielle Unterstützung zukommen lasse, dann ist es eine Hilfe, so wie Paulus es hier sagt, hilf deinem Bruder. Aber wir helfen damit ja nicht nur der Person, sondern eigentlich helfen wir uns ja allen. Wenn es nämlich uns gelingt, Leute freizustellen, die sich noch mehr in den Dienst investieren können, in die Lehre, in die Begleitung, in die persönliche Lehre auch, dann dienen wir ja damit uns als ganze Gemeinde. Weil diese Brüder viel mehr leisten können, als die anderen, die das nur im Ehrenamt machen, die das nebenbei machen und sich irgendwie dafür die Zeit noch mehr freischaufeln müssen. Also auch hier, hilf deinem Bruder. Wir haben jetzt drei Fälle gesehen, wo Paulus dazu aufruft, dass wir einander helfen sollen. Ich kenne mich mit Pferden nicht sehr gut aus. Ich habe ein bisschen was gelesen über diese Viecher, aber so ganz geheuer sind sie mir nicht. Wenn ich auf den Rücken von so einem hohen Tier drauf müsste, also ist nicht so meins. Aber ich habe mal von einem Test gelesen, von einem Landwirtschaftsmagazin aus den USA, bei dem zwei Pferde getestet wurden. Da wurde ein besonderer Versuch unternommen, um etwas herauszufinden. Sollte herausgefunden werden, wie viel Gewicht beide Pferde ziehen können. Also wie viel können sie hinter sich herschleppen. Und das wurde halt immer mehr Gewicht drauf gemacht und das Maximum des ersten Pferdes waren 800 Pfund. Also das Ding konnte 800 Pfund ziehen. Das zweite Pferd haben sie auch getestet, das hat immerhin noch 500 Pfund gezogen, alleine. Dann hat man sich gedacht, wie viel schaffen die beiden wohl zusammen? Man hat sie also beide zusammengespannt und hat da Gewichte draufgepackt und hat sie ziehen lassen und das Ganze gemessen. Und hier passiert etwas Außergewöhnliches. Man, rein rechnerisch müsste man ja meinen, dass sie zusammen nun 1300 Pfund ziehen können. 800 plus 500, 1300 kriege ich als Deutschlehrer auch noch hin. Aber das war hier nicht der Fall. Die beiden Tiere, die beiden Pferde konnten hier weit mehr ziehen. Sie waren in der Lage, 2300 Pfund zu ziehen. Rein rechnerisch hätten sie 1000 Pfund weniger ziehen müssen, von dem, was sie vorher als maximales Gewicht tragen konnten. Und jetzt ziehen sie 1000 Pfund mehr. Wie ist das möglich? Nun, eine wissenschaftliche Erklärung wurde da nicht mitgeliefert, aber es liegt wohl nahe, dass es daran liegt, dass sie zusammen die gleiche Last bewegen mussten. Gemeinsam ist man stärker. Durch das Evangelium sind wir miteinander verbunden. Wir sind nicht nur irgend so ein Verein, der hier zusammensitzt und sich sonntags trifft, sondern durch das Evangelium sind wir verbunden, weil wir an den gleichen Retter glauben, weil wir das Gleiche erlebt haben, dass Jesus für deine und für meine Schuld gestorben ist und wir dadurch zusammenkommen. Wir ziehen durch das Evangelium als Gläubige an einem Strang, wie diese Pferde. Und das ist die großartige Auswirkung des Evangeliums. Wir dürfen einander auf dem Weg helfen. Lasten, die wir nie tragen könnten alleine, können wir durch das Evangelium verbunden gemeinsam tragen. Und wir dürfen einander auf diesem Weg helfen. Wir haben gerade einige Aspekte besprochen, in denen wir uns gegenseitig helfen können. Und ich hoffe, der Heilige Geist hat dir deutlich gemacht, wo du heute noch oder in dieser Woche anpacken kannst. Siehst du deinen Bruder oder deine Schwester in Sünde fallen, dann rede nicht darüber mit anderen. Dann bring es auch nicht als allererstes zu uns Ältesten. Geh in Sanftmut hin zu deinem Bruder oder deiner Schwester und hilf. Bring diese Person wieder zurecht. Hilf ihr auf die Beine zu kommen, zeig auf, dass das, was sie getan hat, nicht richtig war und wo der Ausweg ist. Aber es ist deine Verantwortung, zu dieser Person hinzugehen. Und Paulus macht deutlich, dass wir alle von Sünden und Fehltritten übereilt werden können. Niemand von uns ist rein von Sünde und wir fallen alle wieder. Und deshalb brauchen wir alle Geschwister, die uns nicht liegen lassen, sondern die uns von hinten anschieben, die uns aufhelfen, die uns voranbringen. Wir brauchen helfende Hände, die uns wieder einsatzfähig, wieder brauchbar machen. Wir brauchen Brüder und Schwestern in der Gemeinde, die gerade in unserer Schwachheit, wenn wir in Sünde gefallen sind, zu uns stehen und ein Stück des Weges mit uns gehen, bis wir wieder alleine stark genug sind, um zu gehen. Siehst du deinen Bruder oder deine Schwester unter einer Last stöhnen, dann stell deine Schulter unter diese Last und hilf, diese Last zu tragen. Pack mit an auf dem Weg. Vielleicht sind es kranke, alte oder trauernde Geschwister unserer Gemeinde. Vielleicht sind es alleinerziehende Mütter unserer Gemeinde, die unter ihrer Last zusammenbrechen. Vielleicht sind es finanzschwache Geschwister unserer Gemeinde, die nicht wissen, wie sie das stemmen sollen in ihrer Familie. Wer auch immer, wir können und wir sollen einander helfen, die Lasten zu tragen. Und wenn du die Lehre in der Gemeinde genießt, dann gib gerne. Spende, damit wir Geschwister für diese Arbeit anstellen können, die das ermöglichen, dass wir als Gemeinde auch in diesem Bereich gut aufgestellt sind. Sieh es hier als deine Verantwortung an, diesen Geschwistern zu helfen. Paulus zeigt uns in diesem Abschnitt auf, dass das Evangelium sich dadurch in unserem Leben zeigt, dass wir einander helfen. Hilf deinem Bruder, hilf deiner Schwester. Damit kommen wir zum zweiten Abschnitt. Die Verse 7 bis 10, die möchte ich einmal vorlesen. Irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht verspotten, denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten, wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Hier in diesem Abschnitt finden wir nun zwei Aspekte, die Paulus betont. Zuerst nennt er das Prinzip von Saat und Ernte und wendet das auf uns an und dann ruft er auf zum Gutes tun. Wir schauen uns das erste an, das Prinzip von Saat und Ernte. Und diese Verse, die bilden gewisserweise so eine Gelenkstelle. Ne? Also auf beide Seiten des Textes könnten sie zutreffen. Man kann sie auf beides beziehen, das, was wir gerade besprochen haben und dann auch auf das, was gleich noch kommt, das Gute tun. Also das passt zu beiden. Paulus macht hier deutlich, dass unser Tun Auswirkungen haben wird. Was du säst, das wirst du ernten. Das weiß jeder, der in der Landwirtschaft zu tun hat oder im Garten etwas pflanzt. Das, was du säst, das wirst du auch ernten. Und Gott lässt sich da nicht hinters Licht führen. Gott lässt sich nicht verspotten. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Wenn du dein ganzes Leben ohne Gottes Führung leben willst, also du bist gläubig, du hast das Evangelium angenommen, pfeifst aber darauf, was Gott in seinem Wort sagt, denkst, ich weiß es besser, ich mache mein eigenes Ding, ich lebe so, wie ich will, dann wirst du auch den Segen Gottes nicht erleben. Ganz einfach. Das ist das, was Paulus hier sagt. So, das, was du säst, das wirst du ernten. Es geht darum, dass wir richtig investieren. Er sagt, auf den Geist säen und nicht auf unser Fleisch, in Vers 8. Wir sollen nicht den Prinzipien dieser Welt nachlaufen. Das, was die Welt als richtig ansieht oder das, was sie von uns fordert oder ja, wohin sie uns vielleicht drängt, das darf bei uns nicht der Maßstab sein. Das wäre Säen auf das Fleisch. Da geht's, haben wir auch beim letzten Mal gesehen, was das Fleisch alles für Auswirkungen hat. Ne? Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht und so weiter. Das kommt aus dem Fleisch heraus. Das wäre auf das Fleisch Säen. Er sagt, sät auf den Geist. Also im Prinzip verweist Paulus hier nochmal auf die Frucht des Geistes, also auf den Text, den wir letzten Sonntag hatten. Wir sollen uns vom Geist verändern lassen und das Evangelium soll immer mehr Raum in uns einnehmen. Investier dein Leben richtig. Investier es auf Gott. Investier es auf den Geist, so wie er das hier sagt, und nicht auf das, was die Welt von uns möchte. Und dann die letzten Verse 9 und 10, da ruft Paulus auf zum Gutes tun. Wir sollen nicht müde werden zum Gutes tun. Juri hat es eingangs schon erwähnt, wir sollen nicht ermatten dabei. Das Evangelium bringt uns ja dahin, dass wir das Gute tun. Und der Heilige Geist, der gibt uns die Kraft dazu. Er verändert uns. Vielleicht bist du ein Mensch, der gar nicht so Gutes oder der gar nicht so gerne Gutes von sich aus tut. Ich weiß nicht, wie du so drauf bist, aber das Evangelium in dir hat die Kraft, dich so zu verändern, dass du Gutes tust, dass du siehst, wo Gutes gefordert ist, dass du die Gelegenheiten erkennst und wahrnehmen kannst. Und der Heilige Geist in uns, den du durch das Evangelium, durch den Glauben an das Evangelium hast, der gibt dir die Kraft dazu. Und er gibt uns auch die Geduld. Ne? Letztes Mal haben wir es gesehen, Langmut, ein Teil der Frucht des Geistes, Geduld. Das ist das, was der Geist uns auch schenkt. Auch wenn es eine lange Zeit erfordert, ist er trotzdem da und schenkt uns das, was wir brauchen, um nicht müde zu werden. Und es gibt sogar ein Ziel dabei. Es heißt hier, wir werden ernten, wenn wir nicht ermatten. Es wird sich also lohnen. Unser Einsatz für andere wird Auswirkungen haben. Du arbeitest auf ein Ziel hin. Du lebst nicht einfach nur in den Tag hinein, sondern wenn du mit Jesus lebst, wenn du das Evangelium auslebst, wenn du anderen Gutes tust, dann wirst du ernten. Das bedeutet, dass dein Einsatz etwas bringt. Vielleicht ist da eine Person, die näher zu Jesus kommt. Vielleicht ist da jemand, der total kaputt war, am Boden war und er wird aufgerichtet durch dich, durch das Gute, was du tust und er bekommt einen neuen Lebensmut und er kann weitermachen im Leben mit Jesus. Vielleicht ist da jemand, den du überhaupt erst zu Jesus führst, durch das Gute, das du ihm tust. Und es ist ein Zeugnis und jemand kommt zum Glauben durch das Gute, das du getan hast. Vielleicht wirst du nie die Auswirkungen sehen. Vielleicht wirst du die Ernte hier auf der Erde nicht erleben. Aber spätestens im Himmel wirst du sehen, was dein Leben, was dein Handeln, das Gute, das du tust, welche Auswirkungen das hat. Also bleib dran. Werde nicht müde im Gutes tun. Und dann wiederholt Paulus diesen Appell zum Gutes tun in Vers 10 noch einmal. Er sagt es zweimal, in Vers 9 und in Vers 10. Aber hier finden wir noch eine genauere Anweisung dazu. Paulus sagt, wir sollen die Zeit ausnutzen. Wir sollen jede Gelegenheit, die sich uns bietet, sollen wir nutzen, um Gutes zu tun. Also nicht so einmal die Woche, okay, mein Soll ist erfüllt, sondern Paulus sagt, jedes Mal, wenn du die Gelegenheit hast, dann ergreif sie, dann tu das Gute. Dann lass das Evangelium Auswirkungen haben in deinem Leben. Und wir sollen allen gegenüber das Gute wirken, so heißt es hier. Also wir sollen jede Gelegenheit wahrnehmen, aber vor allem, so grenzt es Paulus ein, sollen wir es gegenüber den Hausgenossen des Glaubens tun. Und hier sind wir wieder bei der geschwisterlichen Beziehung, die wir in der Gemeinde haben. Wir sind nicht alleine unterwegs, sondern wir sind als Geschwister nebeneinander gestellt. Und wir sollen uns gegenseitig Gutes tun, vor allem den Hausgenossen des Glaubens, also vor allem deinen Geschwistern, die mit dir zusammen unterwegs sind. Paulus zeigt dir auf, dass wir eine Verantwortung für unsere Geschwister haben und wir sollen jede Gelegenheit wahrnehmen, die sich uns dafür bietet. Dadurch wird das Evangelium sichtbar. Dadurch zeigt sich, dass wir durch Christus verändert wurden. Und wisst ihr, der Glaube an das Evangelium und Gutes tun auf der anderen Seite für unsere Mitmenschen, das geht Hand in Hand. Das sind nicht zwei Sachen, die nebeneinander stehen, so entweder du predigst und verkündigst das Evangelium oder du tust Gutes an den anderen, sondern das gehört zusammen, das geht Hand in Hand. Und das ist schon seit Jahrhunderten so. Seit es die Christen gibt, sind die Christen dafür bekannt, dass sie auf der einen Seite predigen das Evangelium und auf der anderen Seite Mitmenschen das Gutes tun. Sie kümmerten sich um die Kranken, sie kümmerten sich um die Alten, um die Ausgestoßenen aus der Gesellschaft. Sie vermittelten Bildung in den Schulen, sie kümmerten sich um die Schwachen in der Gesellschaft. Seit es die Christen gibt. Und daraus entstanden heute noch bekannte Werke wie die Caritas von der katholischen Kirche oder die Diakonie der evangelischen Kirche oder auch freikirchliche Organisationen wie die Bodelschwingschen Stiftungen in Bielefeld-Bethel zum Beispiel, ne, Krankenhäuser und viele, viele andere Werke, die entstanden sind. Viele von denen sind heute leider nicht mehr christlich unterwegs, aber sie entstanden genau aus diesem Hintergrund. Man hat die Not der anderen gesehen und hat gesagt, wir müssen auch etwas tun. Wir müssen etwas Gutes tun. Und viele Missionare bringen zusammen mit dem Evangelium auch Bildung und Krankenhäuser, Krankenverpflegung in die entlegensten Winkel der Erde. Das gehört zusammen. Das Evangelium und das Gute tun an unseren Mitmenschen. Hand in Hand. Deswegen sind jetzt auch ein paar Leute von uns demnächst unterwegs in Uganda und später noch im September auch in Georgien, um Gutes zu tun, um dort zu bauen, dort Geschwister zu unterstützen und ihnen zu helfen. Tim Keller bringt das in seinem Buch Jona und der unverschämt barmherzige Gott wie folgt auf den Punkt. Er sagt, Barmherzigkeit gegenüber den Armen ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass jemand in einer lebendigen Beziehung zu Gott lebt und seine Gnade erfahren hat. Also das Evangelium erfahren hat. Solche tätige Liebe ist nichts, womit man sich die Gottes Liebe und Gunst verdienen könnte, aber sie ist ein sicheres Zeichen dafür, dass man sie erfahren hat. Also du tust es nicht, um gerettet zu werden, aber wenn du es tust, ist es ein sicheres Zeichen dafür, sagt Tim Keller, dass du von dem Evangelium Veränderung erlebt hast. Gutes zu tun ist eine Auswirkung des Evangeliums. Und wenn du das Evangelium verstanden hast, dann ist Gutes tun Teil deiner neuen DNA. Das Evangelium bringt uns dazu, anderen Gutes zu tun. Uns wurde so viel Gutes durch Jesus geschenkt, als wir seine Kinder wurden. Und das soll dazu führen, dass wir auch anderen Gutes tun. Halte nach Gelegenheiten Ausschau in dieser Woche, in denen du anderen helfen kannst. Ganz praktisch, wo du siehst, da ist ein Bruder oder eine Schwester oder jemand, der nicht in der Gemeinde ist, von denen du weißt, dass sie etwas brauchen, Hilfe brauchen, Unterstützung brauchen, wo du etwas Gutes tun kannst. Möglichkeiten, such nach Möglichkeiten, bei denen du das Gute, das du durch Jesus erfahren hast, anderen weitergeben kannst, teilen kannst. Und nutze jede Gelegenheit dazu. Verschieb es nicht auf irgendwann, wenn du mehr Geld oder mehr Zeit oder mehr Lebenserfahrung hast, sondern wenn du jetzt die Gelegenheit hast, um Gutes zu tun, dann tue es. Jetzt und so oft du kannst. Das ist eine Auswirkung des Evangeliums. In unserem Text heute haben wir gesehen, dass das Evangelium Auswirkungen hat. Wenn wir das Evangelium richtig verstanden haben, wenn wir es richtig verinnerlicht haben und verstehen, was Jesus für uns getan hat, für dich persönlich, dann hat das Evangelium Auswirkungen. Und wenn wir uns jeden Tag davon leiten lassen, dann wirkt sich das auf die Beziehungen zu meinen Mitmenschen aus. Erstens, Paulus fordert uns dazu auf, in diesem Text den Glaubensgeschwistern zu helfen. In den verschiedenen Fällen, die wir da gerade gesehen haben. Und zweitens fordert Paulus dazu auf, Gutes zu tun. Wenn du vom Evangelium her denkst, wenn du morgens aufstehst und dir das Evangelium in Erinnerung rufst, Jesus ist für meine Schuld gestorben. Jesus hat meinen Dreck auf sich genommen. Jesus hat mich befreit aus meiner Schuld und aus dem tiefsten Gefängnis, in dem ich sein konnte und hat mir die Freiheit gegeben, hat mir ein neues Leben geschenkt. Wenn du mit diesem Mindset, mit diesen Gedanken in den Tag startest, dann verändert es dich und dann verändert es die anderen. Lass uns in diese Woche mit diesem Gedanken gehen und von Jesus inspiriert, von seinem Evangelium, anderen helfen und ihnen Gutes tun. Amen.